Es ist schon ein bisschen her, da habe ich erzählt aus dem Alten Testament verschiedene Predigten und heute soll es weitergehen, eine neue Folge aus der Familie Jakob. Ich hatte erzählt von Jakob, dem Betrüger, der sich vieles in seinem Leben erschlichen hat, der betrogen hat und doch von Gott gesegnet wurde. Ich habe erzählt von Ruben, dem gescheiterten Erstgeborenen. Und heute möchte ich erzählen von Simeon und Levi. Simeon und Levi werden gern auch von Jakob in einem Atemzug genannt. So eng, dass Thomas Mann in seinem Roman Josef und seine Brüder sie sogar als Zwillingsbrüder darstellt, obwohl sie keine Zwillingsbrüder waren. Und sie werden deshalb in einem Atemzug genannt, weil sie ein ganz enges Schicksal verbindet. Ihr Väter hier unter uns, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt oder da mal reinversetzen könnt, wie das ist, wenn ihr Kinder habt, wenn ihr Söhne habt, wenn ihr Töchter habt und die benehmen sich so daneben, dass ihr sagt, und zwar nicht nur mal kurz, das war nicht gut, sondern eigentlich fürs ganze Leben, mit denen möchte ich eigentlich nicht enger was zu tun haben. Das, was sie denken, wie sie sich verhalten, das passt nicht zu mir. Am Ende vielleicht sogar Fluchworte ausgesprochen werden. Jakob ist es mit seinen Söhnen Simeon und Levi so gegangen. In seinem Segen, den er spricht über seine Söhne am Ende seines Lebens, sagt er, die Brüder Simeon und Levi, ihre Schwerter sind mörderische Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren Rat und meine Ehre sei nicht in ihrer Versammlung. Denn in ihrem Zorn haben sie Männer gemordet und in ihrem Mutwillen haben sie Stiere gelähmt. Nach einer anderen Übersetzung heißt es, mit ihren Ratschlägen will ich nichts zu schaffen haben. Verflucht sei ihr Zorn, dass er so heftig ist und ihr Grimm, dass er so grausam ist. Ich will sie versprengen in Jakob und zerstreuen in Israel. Kein Wort des Segens. Wer waren diese Brüder Simeon und Levi? Wir lesen in ihrer Geburt oder über ihre Geburt. Und Lea ward abermals schwanger und gebar einen Sohn und sprach, der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin und hat mir diesen auch gegeben und nannte ihn Simeon. Abermals ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun wird mein Mann mir doch zugetan sein, denn ich habe ihm 3 Söhne geboren. Darum nannte sie ihn Levi. Lea hatte ein Problem. Lea war zwar die erste Frau von Jakob, aber Jakob liebte ihre Schwester Rahel. Und sie war immer von der Richtung her die Zurückgesetzte, die Nicht-Geliebte. Aber sie war die Gesegnete, weil sie hat Kinder bekommen, sie hat Söhne bekommen. Und das war in der damaligen Zeit ganz wichtig. Eine Frau, die keine Kinder bekommen hat, die war nichts wert in der Gesellschaft. Und Lea wurde dadurch gesegnet und so hat sie ihren Söhnen auch diese Namen gegeben. Der Herr hat erhört. Simeon heißt übersetzt, er hat erhört. Und Levi kann man übertragen mit der Aneinanderschließer, also der etwas zusammenbindet. Und das war ihre Hoffnung, dass jetzt Jakob endlich mit ihr verbunden ist. Es war in der damaligen Zeit ganz wichtig, diesen Erstgeburtssegen zu bekommen. Das war eine wichtige Sache. Man hat mehr geerbt, man hat das Doppelte geerbt und es ging auch, das Priestertum, also die religiöse Verantwortung für die Familie und auch das Königtum, die Herrschaft, ging an den Erstgeborenen über. Und wir sehen an verschiedenen Beispielen im Alten Testament, wie wichtig dieser Erstgeburtssegen war. Abraham ist es ganz wichtig, dass sein Sohn Isaak diesen Erstgeburtssegen bekommt. Deswegen schickt er später Ismael und Hagar weg. Und auch die Söhne, die er später noch hatte, mit einer Frau Ketura, die er geheiratet hat nach Sarahs Tod, die hat er später weggeschickt mit Geschenken. Aber es war ganz klar, Isaak ist der Erstgeborene und über ihn läuft die Linie weiter. Und bei Jakob und Esau sieht man das auch. Der Erstgeburtssegen war so wichtig, dass Jakob ihn sich abkauft von seinem Bruder und nachher auch noch seinen Vater hintergeht und betrügt. Ruben hat sein Erstgeburtsrecht verspielt, weil mit der Nebenfrau seines Vaters ins Bett gegangen ist. Und auch Simeon und Levi bekommen diesen Erstgeburtssegen nicht. Warum? Was war passiert? Da gab es eine Sache, die Sache mit Dinah. Und auch in seinem Segensspruch erinnert Jakob an diese Geschichte, die vor vielen Jahren geschehen war. Wir lesen das im 34. Kapitel des 1. Mosebuches. Dinah aber, Leas Tochter, die sie Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Als Sichem sie sah, der Sohn des Hivitas Hamor, der des Landes Herr war, nahm er sie, legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Und sein Herz hing an ihr, und er hatte das Mädchen lieb und redete freundlich mit ihr. Und Sichem sprach zu seinem Vater Hamor, nimm mir das Mädchen zur Frau. Und Jakob erfuhr, dass seine Tochter Dinah geschändet war. Und seine Söhne waren mit dem Vieh auf dem Felde, und Jakob schwieg, bis sie kamen. Da ging Hamor Sichems Vater hinaus zu Jakob, um mit ihm zu reden. Indessen kamen die Söhne Jakobs vom Felde, und als sie es hörten, verdroß es die Männer, und sie wurden sehr zornig, dass er eine Schandtat in Israel begangen und bei Jakobs Tochter gelegen hatte. Denn solches durfte nicht geschehen. Da redete Hamor mit ihnen und sprach, das Herz meines Sohnes Sichem sehnt sich nach eurer Tochter, gebt sie ihm doch zur Frau. Verschwägert euch mit uns, gebt uns eure Töchter und nehmt ihr unsere Töchter und wohnt bei uns. Das Land soll euch offen sein, bleibt und treibt Handel und werdet ansässig. Und Sichem sprach zu ihrem Vater und zu ihren Brüdern, lasst mich Gnade bei euch finden, was ihr mir sagt, das will ich geben. Fordert nur getrost von mir Brautpreis und Geschenke. Ich will's geben, wie ihr's verlangt. Gebt mir nur das Mädchen zur Frau. Da antworteten Jakobs Söhne dem Sichem und seinem Vater Hamor hinterhältig, weil ihre Schwester Dinah geschändet war, und sprachen zu ihnen, wir können das nicht tun, dass wir unsere Schwester einem unbeschnittenen Mann geben, denn das wäre uns eine Schande. Doch dann wollen wir euch zu Willen sein, wenn ihr uns gleich werdet und alles, was männlich unter euch ist, beschnitten wird. Dann wollen wir unsere Töchter euch geben und eure Töchter uns nehmen und bei euch wohnen und ein Volk sein. Wenn ihr aber nicht einwilligen wollt, euch beschneiden zu lassen, so wollen wir unsere Tochter nehmen und davonziehen. Die Rede gefiel Hamor und seinem Sohn gut. Und der Jüngling zögerte nicht, dies zu tun, denn er hatte großes Gefallen an der Tochter Jakobs, und er war mehr angesehen als alle in seines Vaters Hause. Und dann wird berichtet, dass die ganzen Männer einwilligen der Stadt Sichem und sie werden beschnitten. Und sie gehorchten dem Hamor und dem Sichem, seinem Sohn, alle, die zum Tor seiner Stadt aus- und eingingen. Und alles, was männlich war, ließ sich beschneiden, das zu seiner Stadt aus- und einging. Aber am dritten Tage, als sie Schmerzen hatten, nahmen die zwei Söhne Jakobs, Simeon und Levi, die Brüder der Diener, ein jeder sein Schwert, und überfielen die friedliche Stadt und erschlugen alles, was männlich war. Und erschlugen auch Hamor und seinen Sohn Sichem mit der Schärfe des Schwerts und nahmen ihre Schwester Dinah aus dem Hause Sichems und gingen davon. Da kamen die Söhne Jakobs über die Erschlagenen und plünderten die Stadt, weil man ihre Schwester geschändet hatte, und nahmen ihre Schafe, Rinder, Esel und was in der Stadt und auf dem Felde war. Und alle ihre Habe, alle Kinder und Frauen führten sie gefangen hinweg und plünderten alles, was in den Häusern war. Aber Jakob sprach zu Simeon und Levi: Ihr habt mich ins Unglück gestürzt und in Verruf gebracht bei den Bewohnern dieses Landes, den Kanaanitern und Perisitern. Und ich habe nur wenige Leute. Wenn sie sich nun gegen mich versammeln, werden sie mich erschlagen. So werde ich vertilgt samt meinem Hause. Sie aber antworteten: Durfte er denn an unserer Schwester wie an einer Hure handeln? Haben Simeon und Levi falsch gehandelt? Sie stimmen Jakob nicht zu in seinem Urteil, auch nicht in seinen Bedenken. Sie entschuldigen sich nicht. Sie verteidigen, was sie getan haben. Durfte er denn an unserer Schwester wie an einer Hure handeln? Es waren eigentlich alle Söhne an der Aktion beteiligt. Sie haben den Vorschlag gemacht für die Beschneidung. Sie waren bei der Plünderung dabei. Aber Simeon und Levi tun sich mit einem besonderen Eifer hervor. Ihr Zorn und ihre Heftigkeit stehen bei der Geschichte im Vordergrund. Aber haben sie nicht recht? Es war tatsächlich ein großes Unrecht und dieses Unrecht forderte Blutrache. Und das war nach der damaligen Zeit, was sie getan haben, in gewisser Weise das Recht. Aber sie gehen halt über das Recht hinaus. Sie töten nicht nur den Täter, der die Strafe verdient hat, sondern sie gehen in dieser Selbstjustiz weit über das Ziel hinaus und töten die ganze männliche Bevölkerung. Und deswegen wird diese Maßlosigkeit verurteilt und dieser Eifer, diese maßlose Eifer verflucht. Und das hat letztlich Konsequenzen. Konsequenzen, die weit über ihr eigenes Leben hinausgehen. Ich will sie versprengen in Jakob und zerstreuen in Israel. Und wir sehen auch an dieser Geschichte wieder, wie unser eigenes Handeln, das, was wir tun, das kann Konsequenzen haben, nicht nur für uns selber, das hat Konsequenzen für unsere Familie, das kann Konsequenzen haben über viele Generationen. Beide Brüder erhalten nicht das Erstgeburtsrecht, obwohl sie als nächstes in der Reihe gewesen wären. Und ihre Nachkommen werden im Staatsgebiet von Israel verstreut. Alle Stämme haben ein Stammesgebiet bekommen, aber Simeon bekommt einzelne Städte und die Höfe außenrum im Stammesgebiet von Juda. Und die Leviten erhalten 48 Städte im ganzen Staatsgebiet Israel, jeweils 4 in einem Stamm. Der Stamm Simeon wird immer kleiner. Bei der ersten Zählung, bei der Wüstenwanderung am Berg Sinai, da waren es 59.300 waffenfähige Männer. Bei der zweiten Zählung, knapp 40 Jahre später, waren es nur noch 22.200. Und die Spuren des Stammes verlieren sich zur Zeit der Könige Hiskia und Josia. Und im Segen, den Mose spricht über das Volk kurz vor seinem Tod, da wird Simeon nicht erwähnt. Trotzdem geht Simeon aus dem Volk nicht verloren und auch nicht aus der Erinnerung. Und er wird auch noch genannt in der Offenbarung unter den Versiegelten, 12.000 aus jedem Stamm, da wird auch der Name Simeon genannt. Und obwohl auch Levi dieses Wort von Jakob trifft und er das erlebt als Stamm, dass er verstreut wird, erlebt sein Leben, das Leben dieses Stammes, doch noch einen besonderen Verlauf, eine Wendung. Und das hat auch Gründe und es gibt zwei Geschichten, die das deutlich machen und die es erklären. Jahrhunderte später war das Volk am Berg Sinai angekommen. Sie hatten die Gebote Gottes erhalten. Sie haben den Bund mit Gott geschlossen, haben gesagt, ja, wir wollen dir nachfolgen und alles, was der Herr befohlen hat, wollen wir tun. Und Mose schließt diesen Bund zwischen dem Volk und Gott. Und dann ist er 40 Tage wieder bei Gott auf dem Berg und die Israeliten sind da und denken sich, was ist jetzt los? Wo ist der abgeblieben? Verschollen auf dem Berg in der Wolke. Und sie gehen zu Aaron und sagen, wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose los ist. Mach du uns ein Götterbild. Wir brauchen etwas, was vor uns hergeht, ein Zeichen für unseren Gott, das uns führt. Und Aaron macht es. Und dann fangen sie aber an, dieses Götzenbild anzubeten. Sie opfern und sie feiern ausgelassen. Gott schickt Mose zurück zum Volk. Und dann kommt Mose an. Und dann lesen wir im 2. Mose 32. Als nun Mose sah, dass das Volk zuchtlos geworden war, denn Aaron hatte sie zuchtlos werden lassen zum Gespött ihrer Widersacher, trat Mose in das Tor des Lagers und rief, Herr zu mir, wer dem Herrn angehört. Oder nach anderer Übersetzung, alle, die auf der Seite des Herrn stehen, sollen zu mir herkommen. Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levi. Und er sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ein jeder gürte sein Schwert um die Lenden und gehe durch das Lager hin und her von einem Tor zum anderen und erschlage seinen Bruder, Freund und Nächsten. Die Söhne Levi taten, wie ihnen Mose gesagt hatte, und es fielen an jenem Tag vom Volk 3000 Mann. Da sprach Mose zu den Leviten, füllt heute eure Hände zum Dienst für den Herrn, denn ein jeder ist wieder seinen Sohn und Bruder gewesen, damit euch heute Segen gegeben werde. Auch hier tun sich die Leviten mit einem besonderen Eifer hervor. Aber diesmal ist ihr Einsatz aus Gottes Sicht richtig, aus Sicht der Bibel. Die Leviten stellen sich ganz auf die Seite Gottes mit ihrem ganzen Einsatz. Sie kommen als erstes auf dem Ruf von Mose zur Besinnung, aus diesem Abgötterei, aus diesem Götzendienst, merken, dass das falsch ist und gehen auf den Ruf des Mose zu ihm hin und befolgen seinen Auftrag. Und von manchen wird dieses Ereignis als Wendung gesehen für den Stamm Levi. Und das klingt auch an im Segen, den Mose später spricht. Und dann gibt es noch ein zweites ähnliches Ereignis, was uns berichtet wird, das schon kurz vor der Einnahme des Landes Israel passiert. Und Israel lagerte in Schittim. Da fing das Volk an zu huren mit den Töchtern der Moabiter. Die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter und das Volk aß und betete ihre Götter an. Und Israel hängte sich an den Baal Peor. Also an diesen fremden Gott. Da entbrannte des Herrn Zorn über Israel und er sprach zu Mose, nimm alle Oberen des Volks und hänge sie vor dem Herrn auf im Angesicht der Sonne, damit sich der grimmige Zorn des Herrn von Israel wende. Mose aber sprach zu den Richtern Israels, töte ein jeder seine Leute, die sich an den Baal Peor gehängt haben. Und siehe, ein Mann aus Israel kam und brachte unter seine Brüder eine Midianiterin vor den Augen des Mose und der ganzen Gemeinde der Israeliten, die da weinten vor dem Eingang der Stiftshütte. Als das Pinhas sah, der Sohn Eleasars, der Sohn des Sohnes des Priesters Aaron, also ein Enkel von Aaron, stand er auf aus der Gemeinde und nahm einen Spieß in seine Hand und ging dem israelitischen Mann nach in die Kammer, und durchstach sie beide, den israelitischen Mann und die Frau, durch ihren Leib. Da hörte die Plage auf unter den Israeliten. Es waren aber durch die Plage getötet worden 24.000. Und der Herr redete mit Mose und sprach, Pinhas, der Sohn Eleasars, des Sohnes des Priesters Aaron, hat meinen Grimm von den Israeliten gewendet durch seinen Eifer um mich, dass ich nicht in meinem Eifer die Israeliten vertilgte. Darum sage, siehe, ich gebe ihm meinen Bund des Friedens. Dieser soll ihm und seinen Nachkommen der Bund des ewigen Priestertums sein, weil er für seinen Gott geeifert und für die Israeliten Sühne geschafft hat. Der israelitische Mann aber, der erschlagen wurde mit der Midianiterin, hieß Simri, der Sohn Salus, der Oberste einer Sippe der Simeoniter. Die Linie der hohen Priester läuft weiter über diesen Enkel von Aaron. Und auch später wird in der Bibel sein Einsatz, seine Kompromisslosigkeit, sein Eifer für Gott lobend erwähnt und als Beispiel dargestellt. Auch hier wieder im Gegensatz zu Levi verhält sich Pinhas richtig und wird für seinen Einsatz belohnt, seinem Eifer für Gottes Sache. Und wir können natürlich aus heutiger Sicht sagen, nein, wir brauchen nicht mehr mit Spießen rumlaufen und gucken, wenn jemand aus der Gemeinde sündigt, dass wir da doch mal ein bisschen Recht machen. Das ist natürlich heute nicht dran, aber zur damaligen Zeit war das richtig. Interessanterweise tut sich auch ein Mann von Simeon in der Geschichte besonders hervor. Der Mann, der sich mit seiner Sünde hervortat, auch noch damit geprahlt hat, weil er es öffentlich dargestellt hat, nach dem Motto, kommt her, schaut mal, was ich Tolles mache, macht doch mit. Der war vom Stamm Simeon. Wir sehen an der Geschichte, Gott kann Fluch zum Segen wenden. Er wählt Levi aus und gibt ihm eine besondere, eine herausragende Aufgabe, eine besondere Stellung im ganzen Volk. Und die Strafe, dass Levi zerstreut wird, wird eigentlich zum Segen. Levi wird nicht vergessen, sondern er ist einer der wichtigsten, wenn nicht vielleicht sogar der wichtigste Stamm im Volk Israel. Und die Tatsache, dass er überall wohnt, konnte ihm auch dabei helfen, seine Aufgaben zu erfüllen. Was waren die Aufgaben? Wir sehen davon etwas im Segen des Mose. Levi und Josef erhalten einen besonderen Segen von Mose. Über Levi sprach er, deine Lose Licht und Recht, deine Lose Licht und Recht sollen bleiben bei deinem Getreuen, den du versucht hast zu Massa, für den du gestritten hast am Haderwasser. Der von seinem Vater und vor seiner Mutter spricht, ich sehe nicht. Und von seinem Bruder, ich kenne ihn nicht. Und von seinem Sohn, ich weiß nichts von ihm. Die hüten dein Wort und bewahren deinen Bund. Sie lehren Jakob deine Rechte und Israel dein Gesetz. Sie bringen Räucherwerk vor dein Angesicht und Ganzopfer auf deinen Altar. Herr, segne seine Macht und lass dir gefallen die Werke seiner Hände. Zerschlage den Rücken derer, die sich wider ihn auflehnen und derer, die ihn hassen, dass sie nicht aufkommen. Levi hat eine besondere Aufgabe. Levi stellt die Verbindung her zwischen Gott und dem Volk Israel. Nur Priester aus dem Stamm Levi durften in das Heilige gehen und durften in das Allerheiligste. Sie befragen Gott um Rat und sie haben die Aufgabe, das Gesetz Gottes zu bewahren, dass es nicht vergessen wird und dass sich das Volk daran hält. Sie sollen es lehren. Sie hüten das Wort und bewahren den Bund. Und auch hier in diesem Segen wird unterstrichen dieses Besondere, wie die Leviten kompromisslos waren und nicht gesagt haben, naja, das ist halt mein Vater und nein, der Vater hat schlecht gehandelt, der Bruder, der Sohn und davor machen sie nicht Halt. Was können wir lernen? Gott selbst stellt sich immer wieder als ein eifernder Gott vor. Und auch in der Geschichte mit dem Pinhas sagt er, mein Eifer wurde getilgt, weil Pinhas sich eingesetzt hat. Pinhas hat letztlich das Volk Gottes gerettet vor dem Zorn Gottes. Aber Gott selbst ist ein zorniger, kann ein zorniger Gott sein. Gott kommt mit Unrecht, Gott kommt mit Verbrechen nicht klar. Und das war bei der Sache mit Dina sicher genauso. Ihm war das nicht recht, was mit Dina geschehen ist. Und von diesem Eifer der Leviten können wir lernen. Es gibt Eifer auf verschiedenen Gebieten. Es gibt Eifer in der Liebe, es gibt Eifer im Einsatz für Menschen, es gibt Einsatz gegen Ungerecht und Verbrechen in der Welt. Es gibt Einsatz in der Liebe zu Gott und den Menschen, Eifer im Gebet. Aber heute, in Verbindung mit Simeon und Levi, soll es insbesondere um diesen Eifer gehen gegen Ungerechtigkeit, diesen Eifer gegen Sünde und diesen Eifer für die enge Verbindung zu Gott. Wenn wir mit Gott leben, wenn Gottes Geist in uns wirkt, dann werden wir auch von Ungerechtigkeit und Verbrechen angeregt und werden das verabscheuen. Und das wird erstmal bei uns passieren, dass wir merken, da ist was nicht richtig, was ich tue vor Gott. Und das muss ich in Ordnung bringen. Gott will nicht, dass wir sündigen. Und er zeigt uns in seinem Wort, was Sünde ist, und er möchte, und das ist das Hauptziel von ihm, er möchte, dass wir das bereinigen können, dass es vergeben wird. Und auch wenn jeder von uns weiß und wenn Gott weiß, dass wir in dieser Welt nicht sündlos sein werden, setzt er doch diesen Maßstab ein. Er sagt, wir sollen heilig sein, wie er heilig ist. Und Jesus selbst war eifrig, zornig, wenn er gesehen hat, da läuft was nicht schief. Wenn er gesehen hat im Tempel, das ist nicht richtig, wie ihr euch verhaltet, dann hat er da auch kräftig zugelangt. Petrus schreibt an die Christen: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Petrus verwendet hier Worte aus dem 2. Mosebuch, wo Gott sagt, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein, ein heiliges Volk. Und er stellt damit eigentlich klar, dass die Gemeinde Gottes Volk ist. Und dass wir diese Aufgaben haben, die eigentlich dem Volk Gottes Israel als erstes zugesprochen waren. Und wenn wir diese Priester sind, diese auserwählten königlichen Priester, dann sollen wir auch und können wir von Levi lernen, was wir zu tun haben. Und eine Aufgabe ist eben, wir sollen das Recht Gottes hochhalten. Wir sollen Sünde erkennen und benennen und wir sollen dafür sorgen oder daran mitarbeiten, dass seine Gebote eingehalten werden. Und auch Jesus fordert uns auf, Sünde zu benennen. Was siehst du aber den Splitter an deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Natürlich sagt uns Jesus hier zunächst einmal, guck mal, dass du dein eigenes Leben in Ordnung bringst und dass das zwischen uns beiden passt. Aber er spricht nicht davon, dass wir den Splitter nicht sehen sollten oder dass uns der Splitter bei unserem Bruder oder unserer Schwester egal ist. Er gibt uns nur die richtige Reihenfolge vor. Und Paulus schreibt an die Galater, Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistig seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Der andere in der Gemeinde soll uns nicht egal sein. Und es ist ein Zeichen der Liebe, wenn wir auch darauf reagieren, wenn wir Sünde sehen. Es darf natürlich dabei nicht nur um Sünde gehen, sondern es geht auch darum, dass wir uns generell helfen und unterstützen. Und auch hier ist natürlich mit diesem Auftrag die Mahnung verbunden, dass wir auf uns selber sehen sollen, dass wir auch aufpassen sollen, dass wir nicht versucht werden. Es geht also nicht darum, selbstgerecht zu sagen, ja, hier Leute, ich hab's ja drauf, und aber dem anderen, dem muss ich es halt noch zeigen, wie es geht. Es gibt so Beispiele, ich habe das gelesen aus Geschichte vor über 100 Jahren, dass Leute so in bestimmten Glaubensrichtungen aufgetreten sind. Ja, seit 4 Wochen, ich kann bezeugen, seit 4 Wochen habe ich den alten Adam an mir nicht mehr gesehen. Ich sag mal, spätestens mit dieser Aussage, mit dem Hochmut, der da rauskommt, ist er schon wieder aufgetaucht. Also es geht nicht um irgendwelche Selbstgerechtigkeit. Und Jesus gibt seinen Jüngern eine Anweisung, wie wir mit Sünde umgehen können. Matthäus 18 steht, sündigt aber dein Bruder, so geh hin und weise ihn zurecht, zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch Zweier- oder Dreierzeugen Mund bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Ein schwieriger Text, ein unangenehmer Text. Und wir werden das auch nie fertig kriegen. Das gab mit diesem Text Probleme, solange es die Kirche gibt. Aber Jesus sagt zunächst einmal nicht, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann unterhalte dich erstmal in deinem Hauskreis darüber. Er sagt auch nicht, erzähl es erstmal deinem besten Freund. Er sagt auch nicht, geh als erstes mal zur Gemeindeleitung. Ich denke schon, dass wir als Gemeindeleitung für solche Dinge auch herhalten müssen. Aber es ist kein angenehmer Job und es wäre mir recht, wenn wir damit nichts zu tun haben müssten, aber wir haben es immer wieder. Aber wichtig ist erstmal, dass Jesus uns eine Reihenfolge zeigt und auch daran kann man sehen, Jesus traut uns zu, dass wir zum einen bemerken, da läuft was nicht richtig und er sagt auch, wir sollen das wahrnehmen und er traut es auch uns zu, er traut es jedem Einzelnen, der mit ihm lebt, zu, dieses Priesteramt durchzuführen, dieses Priesteramt anzunehmen und zu sagen, ich spreche denjenigen an. Und das ist natürlich schwierig, das ist eine ganz ungemein heikle Sache. Zunächst einmal kann man unterschiedlicher Meinung sein, ob dieses Verhalten wirklich Sünde ist. Und dann sind wir unterschiedlich begabt in der Art, wie wir auf Menschen zugehen können, wie wir reden können. Es mag Altersunterschiede geben, wo ich sage, ja, ich kann ja jetzt nicht hier da zu jemandem, der 30 Jahre älter ist, hingehen und dem irgendwas vorhalten. Es mag Abhängigkeiten untereinander geben, die das hindern. Und unter Umständen brauchen wir dann auch Hilfe. Aber zunächst sagt Jesus mal, nicht den ersten Schritt vergessen, nicht beiseite schieben. Und erst wenn er nicht hört, sie nicht hört, dann sollen diese weiteren Schritte gegangen werden. Und ich sage auch immer wieder dazu, wie steht die Gemeinde zu Heiden und Zöllnern, wenn Jesus das sagt, er sei dir wie ein Heide und Zöllner, dann sind das die Menschen, um die Jesus sich ganz viel gekümmert hat, zu denen er hingegangen ist, mit denen er gegessen hat, mit denen er gefeiert hat, was ihm zum Vorwurf gemacht wurde, dass er sich mit solchen Leuten abgibt, weil das waren die Schlimmsten im Volk Israel, da ist man nicht hingegangen, mit dem hat man sich nicht abgegeben, aber dann weiß man auch, oder kann einschätzen, wie man dann mit solchen Leuten umgehen soll. Von Simeon und Levi können wir lernen, Eifer gegen Sünde, Eifer gegen Unrecht ist nicht verkehrt. Gott selbst regt es zum Zorn an. Es geht nur um das richtige Maß, um das geheiligte Verhalten. Und wir lernen auch wieder einmal, dass Gott aus unseren Fehlern etwas Gutes machen kann. Gott kann unsere Anlagen, unseren Charakter, unsere Veranlagung zum Guten benutzen. Es geht darum, dass Gott sie benutzen kann. Das heißt letztlich Heiligung, wenn Gott uns gebrauchen kann. Und wenn wir in enger Verbindung zu Gott leben, kann Gott unser Leben, unser Wesen zum Segen für andere werden lassen. Wir wollen eine Zeit haben, wo wir auch persönlich nachdenken können über manches, was uns vielleicht bewegt hat, auch Dinge, die uns aufgefallen sind. was wir falsch gemacht haben, das mit Gott bereinigen. Wir wollen uns dazu zwei Bilder anschauen und ich möchte einen Text vorlesen. Diese Bilder sind aus der Hadassah-Synagoge im Universitätsklinikum in Jerusalem und diese Bilder sind von Marc Chagall und die Erklärung dazu von Hans-Jörg Bräumer. Ich denke, ihr werdet verstehen, welches Fenster ist. Im Simeon-Fenster bedroht ein riesiger, sich im Raum drehender Erdball in lavendelblauen und purpurnen Farben ein Dorf. Es sind die kleinen Häuser der Geburtsstadt von Marc Chagall. Die Häuser von Witebsk repräsentieren bei Chagall die Wohnungen der Juden in der ganzen Welt. Sie sind bedroht, wie es damals Sichem war, von dem grausamen Racheakt der beiden Brüder. Simeon und Levi sind die Urbilder der Kämpfer bei Vergeltungsmaßnahmen. Die Unterschrift des Fensters sind Worte aus der Strafankündigung Jakobs. Der Name Simeon steht isoliert in einem rosenquarz schimmernden Planeten in der rechten oberen Fensterhälfte. Der Name Levi taucht in der Unterschrift des Simeon-Fensters auf. Die kubischen Formen über den Schriftzeichen sind Hinweise auf die 17 Städte des Stammes Simeon innerhalb des Gebietes Juda. In der linken Hälfte des Bildes symbolisiert ein zweiter Planet die geteilten Stämme Simeon und Levi. Die Macht Simeons schwindet unter der Trennung, wie es der wegfliegende Vogel mit dem gelben Schnabel darstellt. Die Trennung der beiden Stämme Simeon und Levi ist ferner festgehalten in den in zwei verschiedenen Richtungen reitenden Tieren. Das düstere Blau des Fensters spiegelt eine ernste und nächtliche Atmosphäre. Der untere Planet in der Mitte stellt die Erde dar und zeigt die Trennung von Gott von Tag und Nacht. Die Grausamkeit des Racheaktes und die Bedrohung für die Erde sind noch einmal eingefangen in dem durch den Himmel reitenden, am Zaumgebiss kauenden Pferd. Das drohende Grün des Kopfes und der Mähne und der durch die weißen Nüstern einströmende Dampf unterstreichen das Unheimliche und Ungeheuerliche. In der grausamen Vision aber fehlt auch nicht die Hoffnung des Weiterlebens. Unter dem Pferd blüht ein Baum, seine Früchte glitzern wie Edelsteine. Simeon ist von Gott nicht verlassen. Im linken unteren Fensterabschnitt ist das Auge der Allgegenwart Gottes in eines der blauen Dreiecke eingezeichnet. Das Fenster Levi ist bestimmt von flackerndem Kerzenlicht. Das Licht begrüßt die Königin Sabbat. Der Schein der Kerzen rechts und links der Gesetzestafeln durchstrahlt das gesamte Fenster. In die schillernden, blasslila, blauen, roten und gelben Farben der Tafeln hat Chagall nicht die 10 Gebote, sondern Worte aus dem Mosessegen eingetragen. Ja, sie warten deinen Spruch. Nun bewachen sie deinen Bund. Weisen sollen sie deine Rechtsgeheiße Jakob, deine Weisung Israel. Räucherduft bringen in deine Nase, ganz Opfer auf deine Schlachtstatt. Segne du sein Vermögen, Gnade dem Tun seiner Hände. Zerschmettere die Lenden der ihm Widerstehenden, seine Hasser, dass sie nicht aufstehen. Auf einem Tisch vor den Tafeln der Gebote steht ein Brotständer und ein Kelch. Die Königin Sabbat wird mit Sabbatbroten und mit Wein begrüßt. Die Rechte der Priester und Leviten und das Privileg ihres Dienstes sind dargestellt durch zwei Tiere. Sie tragen einen Früchtekorb in den Farben des Regenbogens und schweben wie eine Wache über den Gesetzestafeln. Die Früchte sind die Erstlingsgaben, der im Gesetz geforderte Zehnte. Der Name Levi an der Spitze des Fensters wird von zwei prächtigen Vögeln bewacht. Der linke ist eine Taube in weichen Gelb- und Grüntönen. Sie trägt eine kleine weiße Krone und gleicht einer Prinzessin. Der rechte hat wie Michelangelos Mose zwei kleine Hörner, das Symbol der Weisheit. In Rot, Weiß und Blau erstrahlt zwischen den beiden Vögeln ein Stern, der zum Zeichen des heutigen Judentums wurde. Wir haben eine Zeit der Stille und danach loben wir Gott gemeinsam mit unseren Liedern.